Heute in der Webschau: SAP muss eine Milliardenstrafe bezahlen. Wie wichtig ist Twitter für Journalistinnen und Journalisten? Und wie gut können deutsche Parteienvertreter eigentlich mit dem Internet umgehen? Das sind so die Themen, die du mitgebracht hast. Michael Gessert aus der Online-Redaktion, hallo. Wenn ein amerikanischer Bürger sich beim Kopieren von Musik- oder Filmdateien im Internet erwischen lässt, dann können wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht schon mal Millionenstrafen blühen. Ne? Dass ein internationales Unternehmen wie der Softwarekonzern SAP 1,3 Milliarden rausrücken soll, wundert da eigentlich nicht. SAP hat Daten geklaut. Was für Daten sind das und wie sind die eigentlich daran gekommen?
Ja, das sind Daten, die im Grunde genommen mal vor langer Zeit ein Tochterunternehmen von SAP sich unrechtmäßig verschafft hat. Es handelt sich also tatsächlich wie bei den berühmten Raubkopien um einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Dafür sind jetzt also 1,3 Milliarden Dollar, das sind knapp 1 Milliarde Euro, fällig geworden als Schadensersatz. Das ist gestern das Urteil einer kalifornischen Jury gewesen. Die Geschichte ist insofern ein ganz klein bisschen kompliziert, weil die Sache schon so lange her ist. Also angefangen hat es damit, man muss dabei vorausschicken, das Geschäftsfeld von SAP und von dem Prozessgegner Oracle, das ist die sogenannte eben Betriebssoftware, die zum Beispiel in Unternehmen wie auch bei uns hier im Rundfunk die ganzen betrieblichen Abläufe regelt, also vor allen Dingen auch die Lohnabrechnung und die Abrechnung von allen finanziellen Angelegenheiten, aber auch Materialwirtschaft und so weiter. Also ein Riesenfeld, ist ja auch eigentlich das Feld an Software, wo am meisten Geld für ausgegeben wird. Und man muss dabei noch vorausschicken, dass eigentlich ein Hauptgeschäftsaspekt dieser ganzen Welt nicht mal der reine Verkauf der Software ist, sondern eigentlich der laufende Support im Geschäftsbetrieb, die Anpassung. Und da gibt es Drittfirmen, Wartungsfirmen, die sich um diese Software dann kümmern, die dann bessere Preise machen oder sonst irgendwas. Und die Firma, um die es geht, die eigentlich das ganze Schlamassel ausgelöst hat, das ist so eine Drittfirma, eine Wartungsfirma, die heißt Tomorrow Now. Das heißt, die hieß Tomorrow Now, die gibt's mittlerweile nicht mehr. Und die hat ursprünglich mal für eine bestimmte Firma eben diesen Software-Support gemacht. Dann ist diese Firma, die Herstellungsfirma, die ist von Oracle aufgekauft worden, während in diesem Stadium sozusagen ist Tomorrow Now eigentlich quasi ein Supporter gewesen von Oracle auch. Dann aber irgendwann hat SAP, also der Konkurrent von Oracle, hat sich diese Tomorrow Now gekauft, auch schon mit dem Hintergedanken, damit eben in das Geschäft des Konkurrenten einzubrechen so ein bisschen. Und dann ist es also passiert, die Leute von Tomorrow Now haben die Accounts, die Passworte, die sie quasi halb legal oder auch zum gewissen Teil einfach legal hatten von Oracle, haben sie genutzt dazu, um Daten, um Anleitungen, um Software-Updates und so weiter und Kundendaten von Oracle herunterzuladen. Jetzt aber schon für den neuen Herrn, nämlich SAP. Das war also die böse Tat. Ganz klarer Fall. Das ist ein Verstoß gewesen. Aber es liegt lange zurück. Und der Urteilsspruch gestern, der war schon ein bisschen happig von der Summe her.
Ja, ich glaube, so eine hohe Summe gab es noch nie, oder?
Das ist die höchste Summe, die eben jemals für einen Verstoß dieser Art eben bezahlt werden musste. Das heißt, noch ist es ja nicht ganz entschieden. Und das ist auch eigentlich der Witz bei diesem ganzen Verfahren gewesen, denn die Schuld, die stand relativ klar fest. Auch SAP hat zwischenzeitlich immer gesagt, okay, wir waren es, wir sind schuld. Die Frage war einfach nur, wie hoch fällt der Schadensersatz aus? Und da schwanken so die Meinungen von bis zu 4 Milliarden US-Dollar, die Oracle haben wollte, die angeblich eben an Schaden entstanden sein sollten, zum Beispiel, dass Kunden abgewandert sind, zum Beispiel, dass der eigene Umsatz zurückgegangen ist. Das war die eine Summe auf der einen Seite, während SAP so irgendwas, so 30 bis 40 Millionen sich da eher vorgestellt hat. Das ist eine etwas andere Kleiner Hausnummer. Genau, die wollten auch noch großzügig die Anwaltskosten übernehmen und so weiter. Ja, aber auf jeden Fall hat offensichtlich die Darstellung der Dramatik, wie sie dann vor der Jury ausgetragen worden ist, die hat die Leute mehr von der Version von Oracle überzeugt. Und daran ist auch nicht ganz zuletzt schuld das schauspielerische Talent von dem Firmenchef, nämlich Larry Ellison.
Ja, überhaupt, wenn wir mal ein bisschen hinter die Kulissen dieses juristischen Streites blicken, dann gibt es da so ein paar kuriose Figuren, wie eben diesen Larry Ellison, der auch mal reichster Mann der Welt war, aber leider von diesem Posten runter musste. Inzwischen ist er nicht mehr ganz so reich.
Ja, das wurmt ihn auch unheimlich, weil er gilt, ich kenne ihn nicht persönlich, er gilt als eitel, er gilt als ein bisschen exzentrisch, ist natürlich immer noch Multimilliardär. Er betreibt auch zum Beispiel den Segelsport sehr intensiv beim America's Cup, ist er sogar mitgesegelt 2010. Ich habe auch mal den Link gegeben auf unserer Seite. Da sieht man ihn mit diesem riesigen Pott, den er da hochstemmt. Das ist also seine Lieblingsbeschäftigung, zu siegen. Ja, und insofern, es hat sich noch eine kleine Personality-Story eben in dieser Sache abgespielt. Die geht so, dass vor einiger Zeit Ein Konkurrent, auch wieder von Oracle, HP, Hewlett-Packard, hat seinen Vorstandsboss rausgeschmissen wegen einer etwas komischen, erotischen Affäre. Nie gut, der ist rausgeschmissen worden. Dann hat Ellison den sich sofort gekapert für seine eigene Firma, ist auch sowieso ein Freund von ihm, den hat er also bei sich angestellt. Und jetzt ist ausgerechnet der Nachfolger bei dem Oracle-Konkurrenten HP, ist der ehemalige Chef von SAP, Leo Apotheker, ein Deutscher. Und jetzt ist also die Sache so gewesen, praktisch ein alter Feind an einem neuen Posten, auch wieder ein neuer Feind. Und er hätte jetzt gern diesen Leo Apotheker auch vor Gericht gezerrt, in dieser Angelegenheit eben um den Schadensersatz. Und das wollte der überhaupt nicht. Er hat auch gesagt, ich kann da gar nichts mehr zu sagen, ich will da nichts zu sagen. Ja, und das Recht in Kalifornien ist so, diese Vorladung, die muss dem persönlich zugestellt werden. Und deswegen hat der gute Herr Apotheker, hat also einen Monat lang, obwohl er schon der neue Boss von HP ist in Amerika, hat er diesen Posten gar nicht angetreten, sondern ist in der Weltgeschichte herumgereist, um diese Anklageschrift nicht nehmen zu müssen. Da gab es also auch ein paar lustige Webstellen. Wo um alles in der Welt ist Leo Apotheker?
Der ist einfach untergetaucht und hat sich dem Verfahren so entzogen.
Genau, aber jetzt ist er ja, die Sache ist entschieden, er ist auch wieder aufgetaucht, er freut sich bester Gesundheit und hat ja jetzt erstmal mit dieser SAP-Geschichte nichts mehr zu tun.
Michael Gessert ist bei mir zur Webschau. Wir reden über den journalistischen Umgang mit Twitter und mit dem Social Web in der klassischen Medienlandschaft. Da tut man sich ja noch ein bisschen schwer damit. Hier bei uns natürlich überhaupt nicht. Wir nutzen natürlich Blogs, soziale Netzwerke und Twitter ganz selbstverständlich auch als Quelle. Wie versiert gehen andere Medien damit um, Michael?
Das ist auf jeden Fall die Fragestellung gewesen, die sich die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen gestellt hat. Und sie hat zu diesem Zwecke, hat sie 70 Internetredaktionsleiter befragt. Ich weiß nicht, ob sie auch hier angeklopft haben. Auf jeden Fall nach ihren Erfahrungen mit Twitter, wie das benutzt wird, wie das eingeschätzt wird und der Grundtenor ist auch eigentlich wenig überraschend. Natürlich spielt das eine Rolle. Also ganz wenig Leute halten das für irrelevant. Das ist ganz klar. Die meisten benutzen es eben, um eigenen News-Inhalt zu verbreiten, teilweise auch um Live-Berichterstattung zu machen. Das einfachste Beispiel ist ja ein Fußballspiel, wo dann die Tore immer getwittert werden oder so weiter. Und womit man sich natürlich noch ein bisschen schwer tut, aus nachvollziehbaren Gründen, ist einerseits, ist das ja eine Möglichkeit, Themen zu finden. Andererseits ist es immer sehr schwierig, die Wahrhaftigkeit oder die Verlässlichkeit dieser Informationen abzuchecken. Und das wird auch durchaus von den Befragten hier so gesehen. Und die Sache wurde auch noch ein bisschen ausgedehnt nach der Bedeutung von Social Web Quellen überhaupt. Und da ist interessanterweise oder auch nachvollziehbar, also es ist immer noch so, dass die Überzahl der Befragten immer noch ein Problem darin sieht oder dieser Aussage zustimmen würde, dass Journalisten schon ein Problem damit haben, die Mitschreiber in Blogs zum Beispiel eben als gleichberechtigte Mitschreiber eben auch zu akzeptieren. Da stimmen noch 60% zu, dass das immer noch ein bisschen schwierig ist.
Da setzt dann die journalistische Arroganz ein.
Arroganz, ja, oder eben auch, es gibt ja auch meinetwegen, ich halte mal unseren Berufsstand hier so ein bisschen hoch, es gibt ja auch Argumente, die so ein bisschen in diese Richtung sprechen, aber auf jeden Fall natürlich auch die alten Vorbehalte, ganz klar. Und nur 1,7% halten Twitter oder Social Web Medien eben für irrelevant für redaktionelle Arbeit oder Internetarbeit. Ist ja eigentlich auch logisch. In der Internetredaktion muss das einfach gehen. Also insofern eigentlich relativ einleuchtende Aussagen, aber die noch ausbaufähig sind.
Kommen wir noch mal zu einem dritten Thema. Die Wahlkampagne von Barack Obama liegt ja jetzt schon 2 Jahre zurück, aber sie muss immer noch herhalten als super erfolgreiches Modell, wie man Wähler mobilisiert. Wie groß der Einfluss vom Internet wirklich ist auf die politische Willensbildung, darüber kann man nur spekulieren. Aber es gibt offenbar eine repräsentative Umfrage, die sich bei deutschen Bürgern danach erkundigt hat, wie viel sie ihren Parteien auf dem Gebiet eigentlich zutrauen. Wie viel ist es? Nicht so
ja,
viel anscheinend.
Das ist gemischt, genau. Und es ist nicht so viel. Die Umfrage hat veranstaltet Bitkom, also der Verband der Internetwirtschaft. Und der hat eine repräsentative Befragung gemacht. Das sind 953 deutschsprachige Personen gewesen, was einem nicht so viel vorkommt, ist aber repräsentativ. Und ja, jeder sechste Wahlberechtigte ist also der Meinung, dass keine der größeren Parteien überhaupt etwas vom Internet oder von Netzpolitik versteht. Jeder zweite sieht sich nicht in der Lage, einer bestimmten Partei besondere Sachkenntnis zuzuschreiben und nur jeder Dritte kann bei einer politischen Partei überhaupt Internetkompetenz ausmachen. Und es gibt natürlich auch eine Reihenfolge. Die Grünen schneiden am besten ab. Denen wird am ehesten zugetraut, da was von zu verstehen. Und
das dann sind halt im Moment einfach die Überflieger.
Ja, offenbar. Wahrscheinlich. Deswegen ist es auch eine Momentaufnahme. Und dann überraschenderweise CDU, CSU auf dem zweiten Platz, dann die Piratenpartei auf Platz 3. Es folgt SPD und FDP gleich. Und auf dem letzten Platz landen die Linken. Und man muss auch dabei sagen, dass den Piraten die Kompetenz zugetraut wird, davon was zu verstehen, heißt nicht im gleichen Schluss auch, dass deren Position zur Netzpolitik von den Befragten auch geteilt wird. Das ist interessant.
Davon distanzieren die sich.
So ist es.
Okay, du hattest vor ein paar Tagen berichtet über eine sensationelle Sache, die iTunes neuerdings anbietet. Neuerdings, angeblich.
Das war nämlich eine Sache, die von Apple als ganz große Überraschung angekündigt worden ist. Da hatten sich alle Leute gefragt, was passiert jetzt? Am nächsten Tag stand dann plötzlich da, die Beatles sind bei iTunes erhältlich. Und das ist von ganz vielen Stimmen im Netz, ist das als ein riesen Hype aufgefasst worden. Da haben sich alle gefragt, das hat doch schon jeder. Da hat ja einer die CDs zu Hause stehen, die kann er ja auch digitalisieren, einspielen und so weiter. Und ich war auch sehr skeptisch, ob das was bringt. Aber wir sind eine Woche weiter und die haben tatsächlich in einer Woche haben die 2 Millionen Einzelsongs verkauft bei iTunes und 450.000 Alben. Und man muss einfach sagen, die Leute sind unverwüstlich, die sind immer noch ein Kassenschlager. Insofern war das offensichtlich kein Hype, sondern eine gute Geschäftsidee von Steve Jobs.
Naja, Apple hat immer die Nase am Markt. Wunderbar.
Aber jetzt muss es doch mal irgendwann gesättigt sein. Das ist doch jetzt.
Denke auch, aber da kommt immer wieder irgendwas Neues. Wollen wir mal schauen. Danke, Michael Gessert, jedenfalls für die Webschau, unseren Blick ins tagesaktuelle Netz. Wenn Sie alles nochmal nachlesen wollen, was wir hier eben besprochen haben, dann gucken Sie auf unserer Website natürlich, deradiowissen.de.